ARD.
Frieden in der Ukraine, über was gerade verhandelt wird.
Enttäuschende Einigung, das ist bei der Weltklimakonferenz rausgekommen.
Und Trend zum Adventsbaum. Immer mehr Menschen kaufen früh ihren Weihnachtsbaum.
15 Minuten. Der Tagesschau-Podcast am Morgen.
Guten Morgen an diesem Montag, den 24. November. Sebastian Trepper und Julia Barth starten mit euch in die neue Woche.
Guten Morgen. In Genf in der Schweiz verhandeln seit gestern Vertreter aus den USA und der Ukraine. Es geht um einen sogenannten Friedensplan, den die USA letzte Woche ins Spiel gebracht haben.
Aus den USA ist Außenminister Marco Rubio bei den Verhandlungen dabei und der war nach den Gesprächen gestern Abend sehr zuversichtlich. Er hat da gesagt, gestern war der bisher produktivste Tag und es könnte auch bald eine Einigung geben. Rubio sagt, es gibt ein gemeinsames Grundlagendokument und die strittigen Punkte sind zumindest mal eingegrenzt.
Wir wollen mal die wichtigsten Fragen zu diesem Prozess durchgehen. Und die erste ist, was steht eigentlich in dem ursprünglichen US-Plan drin, auf dem die Verhandlungen jetzt aufbauen? Erstmal müsste die Ukraine große Gebiete abgeben, obwohl der ukrainische Präsident Zelensky das immer klar abgelehnt hat. Die Krim, die Russland 2014 annektiert hat, aber auch die kompletten Regionen Donetsk und Luhansk und sogar noch Teile von zwei anderen Regionen würden russisch werden.
Das ist ein ganz schön großer Teil vom Osten der Ukraine und da gibt es mehrere Gründe, warum der so wichtig ist. Da gibt es nämlich viel Steinkohle, da sind große Industriegebiete und da gibt es Städte und auch Militärstützpunkte und die sind strategisch wichtig.
Russland ist sehr scharf auf diese Region und im Plan steht, dass Russland da sehr viel bekommt. Dabei hat die russische Armee das noch nicht mal alles erobert.
Das sind also schon ziemlich heftige Forderungen aus Sicht der Ukraine. Es gibt aber noch zwei weitere, die rausstechen. Die eine ist, dass die ukrainische Armee deutlich verkleinert werden soll auf 600.000 Soldatinnen und Soldaten. Im Moment sind es 900.000. Außerdem soll die ukrainische Armee keine weitreichenden Waffen mehr haben. Was das genau heißen soll, steht aber nicht drin.
Der andere Punkt ist, dass die Ukraine nicht Mitglied in der NATO werden dürfte. Die NATO dürfte auch keine Truppen stationieren, auch nicht, um zu kontrollieren, dass ein Friedensvertrag eingehalten wird, wenn es denn einen gibt. Die Ukraine wäre damit doppelt schlecht geschützt, schwächere eigene Armee und keine neuen Verbündeten.
Allerdings dürfte das Land immerhin EU-Mitglied werden. Da wissen wir allerdings auch von anderen Ländern, die diesen Prozess schon durchgegangen sind. Das kann ja sehr lange dauern. Mhm. Und bisher erfüllt die Ukraine auch die Bedingungen noch gar nicht, die es für einen EU-Beitritt braucht.
Über diese letzten Punkte, also ukrainische Armee, NATO und EU, haben die Verhandler gestern wohl schon viel gesprochen. US-Außenminister Rubio hat gesagt, es geht zum Beispiel darum, wie der Frieden gesichert werden soll. Welche Rollen die EU und die NATO spielen sollen, wird wohl separat verhandelt. Deutschland und andere Länder haben auch Vertreter in Genf. Die sollen dann dabei mitreden können.
Dann ist die Frage, was soll Russland eigentlich leisten? Und ehrlich gesagt ist das nicht sehr viel. Die Angriffe müssen stoppen, irgendwie logisch, sonst ist ja kein Frieden. Und es soll eine Garantie geben, dass Russland die Ukraine nicht nochmal angreift. Und das war es dann auch schon fast, außer dass die eingefrorenen russischen Vermögen für den Wiederaufbau der Ukraine benutzt werden sollen. Das sind wohl so rund 100 Milliarden Euro.
Das war der ursprüngliche Plan, den die USA mal vorgelegt haben. Wie kommt das jetzt an? Der ukrainische Präsident Zelensky hat am Freitag in seiner Videoansprache gesagt, die Ukraine steht an einem der schwierigsten Momente in ihrer Geschichte. Entweder die Würde verlieren oder das Risiko eingehen, mit den USA einen der wichtigsten Partner zu verlieren, weil die könnte man vor den Kopf stoßen, wenn man auf diese Verhandlungen nicht eingeht. Gestern hat er sich schon optimistischer angehört und gesagt, es gibt Signale, dass das Team von Präsident Trump uns erhört.
Aber was das im Detail bedeutet und wo der ursprüngliche Plan geändert wurde, das wissen wir eben noch nicht so genau. Wie geht's jetzt weiter? Die USA hatten für die Verhandlungen über ihren Plan mal ursprünglich eine Frist gesetzt. Donnerstag sollte eine Lösung fertig sein. Der US-Außenminister hat aber schon gesagt, das ist jetzt nicht entscheidend. Also die Verhandlungen könnten im Zweifel auch noch ein paar Tage länger dauern. Und am Ende muss ja dann eh eine Ebene höher entschieden werden. Also die Präsidenten der USA und der Ukraine und am Ende natürlich auch der russische Präsident Putin müssen zustimmen, damit es auch was wird mit dem Plan und damit wir tatsächlich irgendwann Frieden in der Ukraine haben.
Unsere Kurznachrichten.
Die Deutsche Post muss möglicherweise Strafen zahlen, wenn ihr Service nicht besser wird. Die Bundesnetzagentur ist dafür zuständig und die hat der Post jetzt Strafen angedroht. In diesem Jahr hätten sich viele Kundinnen und Kunden beschwert, weil die Post Pakete und Briefe nicht zuverlässig zugestellt hat. In vielen Beschwerden ging es auch um Postautomaten. Seit Januar kann die Post diese Automaten statt einer Filiale aufstellen. Das wiederum findet der Chef der Bundesnetzagentur aber gut. Ein Automat sei immerhin besser als keine Post vor Ort. Das hat den Zeitungen der Funke Mediengruppe gesagt.
In einem gemeinsamen Brief haben 22 bekannte Wirtschaftswissenschaftler die geplante Rentenreform der Bundesregierung kritisiert. Darüber berichtet das Handelsblatt. Die Ökonomen finden es nicht richtig, dass die Mütterrente ausgeweitet wird und dass das Rentenniveau hoch bleiben soll. Sie sagen, das wird zu teuer. In der Koalition gibt es schon seit einiger Zeit Streit um die Rente. Die jüngeren Abgeordneten von CDU und CSU wollen den geplanten Änderungen im Bundestag nicht zustimmen.
Bei einem Busunfall in Schweden waren viele deutsche Austauschstudenten dabei. Der Bus hat sich am Samstag in der Mitte Schwedens auf einer Fernstraße überschlagen. Viele wurden verletzt, 8 Menschen sind noch im Krankenhaus und die meisten der 57 Menschen im Bus waren Studenten aus Deutschland. Die Unfallursache steht noch nicht fest. Eine Journalistin vor Ort hat im schwedischen Radio gesagt, dass es stark geschneit hat und sehr rutschig gewesen ist.
Die Weltklimakonferenz COP30 in Belém in Brasilien ist zu Ende. Samstag gab es da den Abschluss und auch ein Abschlussdokument, auf das sich alle Teilnehmer bzw. alle Nationen, die da vertreten waren, geeinigt haben.
Auch diese COP hat wieder überzogen. Das ist ja in den letzten Jahren schon häufiger so gewesen. Aber es war zumindest keine ewig lange und ganz knappe Falscherei um das Abschlussdokument, sondern statt am Freitag war dann am Samstag relativ schnell klar, wir haben eine Einigung und das ist ja schon wert an sich, dass es sowas überhaupt gibt bei so einer Klimakonferenz.
Diese Einigung tragen jetzt alle mit, auch Deutschland und die anderen Europäer, aber eher, weil es zumindest besser als nichts ist. Sie wollten nämlich, dass da deutlich mehr und deutlich konkretere Sachen drinstehen, vor allen Dingen, was die fossilen Energien angeht. Da geht es zum großen Teil darum, wann Öl-, Gas- und Kohlekraftwerke abgeschaltet werden.
Ungefähr 80 Länder hatten dafür einen konkreten Zeitplan gefordert und das ist schon ein ordentlicher Anteil bei insgesamt 190 Ländern, die teilgenommen haben. Auf der anderen Seite steht aber eine zwar deutlich kleinere Gruppe an Ölstaaten, die dagegen gearbeitet haben. Aber auch wenn die Gruppe sehr klein ist, die ist wohl ziemlich durchsetzungsstark. Unser Korrespondent, der bei der Konferenz dabei war, sagt, das waren vor allem Russland, Indien, China, Nigeria und vor allem Saudi-Arabien.
Ja, schon zu Beginn der Konferenz gab es da eine ziemlich krasse Zahl. Aktivisten haben sich aus den Teilnehmerlisten rausgesucht, dass 1600 Lobbyisten für fossile Energien bei der Konferenz dabei waren. Das ist ungefähr jeder 25. Teilnehmer und 600 von den Lobbyisten hatten sogar Berechtigungen, mit denen sie in den wichtigsten Verhandlungen sitzen konnten. Da wundert es einen nicht, dass die Beschlüsse nicht so klar waren, wie viele das gerne gehabt hätten.
Nee, wundert einen dann wirklich nicht mehr. Nee. Ein bisschen Hoffnung haben Klimaforscher und Aktivisten aber mit Blick auf das Abschlussdokument schon. Es gibt nämlich zumindest einen freiwilligen Fahrplan, aus den fossilen Energien auszusteigen. Zudem haben sich nicht alle Länder verpflichtet. Da gibt es sozusagen eine Allianz der Willigen. Das heißt aber auch, da sind dann die Zweifler und Bremser eben nicht mit drin. Und so kann das dann auch schneller klappen mit dem Ausstieg.
Dazu gibt es einen allgemeinen Aufruf in der Abschlusserklärung zu mehr Anstrengungen gegen die Klimaerwärmung und den Ausstoß von klimaschädlichen Gasen. Und wenn man sich daran hält, muss man die fossilen Energieträger runterschrauben, sonst kann man die Ziele gar nicht erreichen.
Aber grundsätzlich ist das ja mit den Zielen immer so eine Sache. Eine der erfolgreichsten Klimakonferenzen war die in Paris vor 11 Jahren. Erinnern sich vielleicht noch einige dran. Da wurde das 1,5-Grad-Ziel vereinbart, also die Einigung, die Erderwärmung auf 1,5 Grad zu begrenzen. Das haben auch die meisten Länder unterschrieben und trotzdem ist mittlerweile klar, dass das so nicht klappen wird.
Die USA waren ja in dem Abkommen von Paris auch dabei und sind unter Donald Trump aber ausgestiegen. Zu der Konferenz in Brasilien sind sie schon gar nicht mehr gekommen. Was in Brasilien allerdings geklappt hat, ist der Start für den Regenwaldfonds, den Brasilien angestoßen hat. Haben wir Freitag drüber gesprochen. Deutschland buttert da 1 Milliarde rein. Also da ist schon einiges an Geld zusammengekommen.
Mit den Erlösen aus dem Fonds sollen Länder belohnt werden, wenn sie ihren Regenwald schützen. Und parallel dazu gibt es schon länger Geld aus einem anderen Fonds, wenn Länder Wald aufforsten. Diese Fonds sind also auch eine Chance, beim Klimaschutz voranzukommen, auch ohne, dass das jetzt explizit in einem Abschlussdokument steht.
So, was bleibt also von diesem Weltklimagipfel? Eigentlich ist das Fazit ähnlich wie so oft in den letzten Jahren. Die Länder haben sich zu einer gemeinsamen Abschlusserklärung zusammengerauft. Die ist zwar nicht besonders ambitioniert, es gibt aber zumindest Initiativen von verschiedenen Ländern und gute Ansätze. Und damit gibt es auch Hoffnung für die nächsten Jahre. Die Konferenz 2026 ist in Antalya, die Türkei organisiert, zusammen mit Australien.
Hab ich gestern mit Erschrecken festgestellt, dass exakt heute in einem Monat Weihnachten ist. Mir geht das schon wieder alles viel zu schnell.
Der 24. Oh Mann, gar nicht drüber nachgedacht. Möchte ich auch gerade nicht. Wobei, müssen wir jetzt. Es gibt gar nicht wenige Leute, die jetzt schon mehr als 4 Wochen vorher so richtig in Weihnachtsstimmung kommen und einen Baum kaufen.
Das ist tatsächlich ein Trend, den man beobachten kann, dass Menschen da immer früher mit anfangen. Die Weihnachtsbaumproduzenten sagen, bei uns läuft der Verkauf jetzt schon auf Hochtouren. Eberhard Hennecke verkauft Bäume im Sauerland. Das ist so eine der Weihnachtsbaumhochburgen in Deutschland. Da wird mehr als ein Drittel aller Weihnachtsbäume in ganz Deutschland angebaut. Und der beobachtet diesen Trend.
Der Adventsbaum, das ist tatsächlich ein Trend. Das heißt, der Weihnachtsbaum wird sehr früh aufgestellt. Das merkt man. Und eventuell später sogar noch einen zweiten Baum zu Weihnachten dann noch einmal fürs Wohnzimmer.
Der Trend zum Zweitbaum.
Ich liebe auch den Trend zur Kettensäge im Hintergrund. Ja. Sehr schön. Also, viele kaufen frühen Baum und zwar früher als noch vor ein paar Jahren. Da gibt es auch Zahlen zu. Zum Beispiel diese hier aus dem vergangenen Jahr. 30% der Menschen, die einen Weihnachtsbaum kaufen, besorgen das Ding schon Anfang Dezember. Das hat eine repräsentative Umfrage des Portals Statista ergeben. In einer ähnlichen Umfrage haben das vor 5 Jahren nur 18% gemacht. Also da verändert sich was.
Ich denke mal, man muss ja nicht jeden Trend mitmachen. Ich zumindest nicht. Ja. In diesem Fall, bei uns zu Hause kommt der Weihnachtsbaum frühestens einen Tag vor Weihnachten ins Wohnzimmer. Und manchmal schmücken wir den sogar erst an Heiligabend. Da bin ich ganz traditionell. Aber immer mehr Menschen scheinen das inzwischen eben anders zu machen, so wie Frederik und Antonia aus Franken. Die haben im letzten Jahr am ersten Adventswochenende ihren Baum gekauft und den auch direkt aufgestellt und geschmückt.
Einfach, weil wir die Stimmung mitnehmen wollen über die gesamte Dauer. Und das ist einfach schön für uns.
Ich finde, wenn man so einen Baum kauft, dann will man ihn ja auch eine gewisse Zeit stehen haben. Soll sich ja auch lohnen und will ja auch was davon haben. Und wenn er dann nur ein paar Tage steht, finde ich das ein bisschen schade.
Ja, kann man nachvollziehen. Wer früher schmückt, hat länger Baum. Immerhin 30% der Leute schmücken den Baum aber nach wie vor erst kurz vor Weihnachten. So wie du oder ihr zu Hause. Allerdings waren das auch mal deutlich mehr.
Wo sich viele immer noch einig sind, was da ins Wohnzimmer kommt, das ist in den meisten Fällen nach wie vor die Nordmann-Tanne. Das ist und bleibt die meistverkaufte Tanne zu Weihnachten. Kostenpunkt dieses Jahr im Übrigen zwischen 23 und 30 Euro pro Meter. Das wird tatsächlich in Metern berechnet, nicht in Bäumen. Also jetzt auch nicht unbedingt ein Schnapper. Auch das kann ja ein Grund sein, dass Leute längere Zeit was davon haben wollen.
Er soll sich ja rentieren. Es gibt aber auch Menschen, die finden, dieser Trend ist sowas wie die Amerikanisierung des Weihnachtsbaums. In den USA ist es nämlich so, dass die Mehrheit nach Thanksgiving, das ist immer Ende November, einen Weihnachtsbaum kauft und aufstellt. Der fliegt da aber auch oft schon vor Silvester wieder raus. Hier bei uns behalten ja viele den Baum bis ins neue Jahr, beziehungsweise bis zu den Heiligen Drei Königen am 6.1. ganz klassisch.
Wer seinen Baum über mehrere Wochen stehen hat, muss auf jeden Fall besonders darauf achten, dass er auch so lange frisch bleibt. Dafür gibt es ja diese Ständer mit Wasser drin. So halten die eigentlich ganz gut eine ganze Weile.
Ja, wichtig dann nur, dass man ihn nicht direkt vor die Heizung stellt oder bei einer Fußbodenheizung zumindest regelmäßig Wasser nachfüllt in den Baumständer, damit die Tanne an Weihnachten nicht nur aus Ästen und so 3-4 Nadeln besteht.
Das alles kann man natürlich komplett vermeiden, wenn man direkt einen Baum aus Plastik kauft. Für mich auch ein absolutes No-Go, aber jeder so, wie er mag. Und die Mehrheit der Leute in Deutschland hat auch noch einen Naturbaum. Aber immerhin fast ein Drittel setzt laut Umfragen inzwischen auf einen künstlichen Baum. Den kann man ja dann sogar mehrere Jahre verwenden.
Ja, jedes Jahr einen neuen Plastikbaum wäre auf jeden Fall sinnfrei. Uns würde mal interessieren, wie das so bei euch ist. Seid ihr Team Adventsbaum oder macht ihr so wie Julia, dass der Baum erst ganz kurz vor Weihnachten gekauft und geschmückt wird? Oder kauft ihr vielleicht auch gar keinen Baum? Geht ja auch. Ich kenne zum Beispiel eine sehr hübsche alte Holzleiter mit Farbflecken drauf, die jedes Jahr herrlich geschmückt und beleuchtet wird. Schöne Alternative.
Ja, habe ich persönlich noch nie von gehört, aber klingt tatsächlich schön. Ja, wie ist das bei euch? Schreibt uns gerne per Mail oder über WhatsApp. Wir freuen uns immer auch über Sprachnachrichten von euch und sind gespannt auf eure Rückmeldung.
Uli Hoeneß, der Ehrenpräsident vom FC Bayern, hat übrigens seinen Baum auch schon stehen. Also nicht den im Wohnzimmer, aber der hat auf seinem Grundstück am Tegernsee eine riesige Fichte. Und die wird seit ein paar Jahren zur Adventszeit beleuchtet. Und dieses Jahr hat er die Beleuchtung schon besonders früh angeschaltet, weil es geschneit hat und das so schön aussah, hat er im Interview gesagt. Mit fast 1000 Lämpchen, die man fast vom gesamten Tegernsee aus sehen kann. Sozusagen Rekordmeister bei den Weihnachtsbäumen am Tegernsee.
Das ist eine Tradition, die Menschen dort wohl ziemlich toll finden. Uli Hoeneß sagt, er kriegt für den Baum sogar Dankesbriefe, und zwar sowohl von Einheimischen als auch von Touristen.
Wir danken euch jetzt erstmal fürs Zuhören und sind morgen wieder hier.
Macht's gut.
15 Minuten. Der Tagesschau-Podcast am Morgen kommt vom Westdeutschen Rundfunk.